Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Michael Köhler. Willkommen. Demokratiemüdigkeit und Unzufriedenheit mit einer schwierigen, komplexen, verflochtenen, internationalisierten Welt, die führen stellenweise zu einer autoritären Politik der starken Hand. In USA, Italien, Ungarn, der Türkei, Russland oder Hongkong. Tolle Typen, coole Macher, Staatenlenker, ganze Kerle, die scheinen im Moment gefragt zu sein. Demokratien, die stürzen aber nicht durch Revolution, sondern eher durch schleichende Verfallsprozesse. Das jedenfalls ist die leitende These von Daniel Sieblatts Buch »Wie Demokratien sterben«. In einem Moment, da antidemokratische Einstellungen teilweise zunehmend, die Gegnerschaft wächst und sich Feinde der Demokratie formieren, da fragen wir heute, braucht die Demokratie Helden?
Was in aller Welt bist du?
Ich bin Batman.
Ja, es gibt diese Versuchung der postheroischen Gesellschaft, dass wir eigentlich das als Erfolg feiern sollten, dass wir keine Helden mehr nötig haben.
Es ist für mich spannend, denn das Heldentum verschiebt sich jetzt. Früher waren es eben Kriegshelden. Selbst die Frauen, die Heldinnen waren wie Jeanne d'Arc, waren Kriegsheldinnen. Aber die Frauen jetzt sind eigentlich Retterinnen.
Man kann natürlich auch sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir sehr schnell mit solchen Prädikaten wie Heldin oder Held kommen.
Jeder denkt dann sofort, der im Deutschunterricht aufgepasst hat, an Leben des Galilei von Brecht, wo eben es dann heißt, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Und die Gegenthese dazu ist, unglücklich das Land, das keine Helden hat. Was ist jetzt wahr?
Ja, über diese Frage wollen wir diskutieren, nämlich ob die Demokratie Helden braucht. Gäste, dies zu tun, sind Frau Dr. Franziska Martinsen. Sie ist Privatdozentin am Institut für Politikwissenschaft der Leibniz-Universität in Hannover. Zugleich auch Fellow am Käthe-Hamburger Kolleg Bonn, Recht als Kultur. Sie ist auch Mitherausgeberin des Handbuchs Radikale Demokratietheorie. Willkommen, Frau Martinsen. Dr. Ulrich Bröckling ist auch bei uns. Er ist Professor für Soziologie in Freiburg mit dem Schwerpunkt Kultursoziologie, Verfasser eines Buches Postheroische Helden, ein Zeitbild, das im kommenden Frühjahr erscheint. Beide haben sich mit Fragen des Heldentums auch befasst. Die erste Frage, Herr Bröckling, wollen Sie uns kurz vielleicht Stellung beziehen? Braucht die Demokratie Helden?
Sie wird sie nicht los, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass sie sie unbedingt braucht. Die Demokratie braucht zweifellos Vorkämpfer, um sie überhaupt erst einmal zu Wege zu bringen. Und sie braucht auch Verteidiger. Die Demokratie ist kein Selbstläufer, sie braucht Verteidiger. Aber Helden sind doch etwas anderes. Mit Helden verbindet man dieses Moment der Überlegenheit, der Ungleichheit. Mit Helden verbindet man dieses Moment der Transgression, der Regelverletzung, auch die Nähe zur Gewalt. Und all das, denke ich, brauchen Demokratien nicht. Man könnte vielleicht sagen, Demokratien brauchen Helden, aber wenn sie die brauchen, dann brauchen sie sie so, wie der Junkie den nächsten Schuss braucht. Also, es ist ein Problem mit den Helden und die Helden verweisen auf ein Problem, das Demokratien haben. Sie verweisen auf die Krise der Demokratie, aber sie sind kein Beitrag zu deren Lösung. Das wäre meine These.
Frau Martinsen, braucht die Demokratie Helden?
Ja, ich würde widersprechen. Da würde ich sehr vehement widersprechen, dass sie sie überhaupt braucht. Wir haben das ja in dem Einspieler schon gehört, im Begriff des Helden, selbst wenn man ihn auf weibliche Heroinnen ausdehnt, stecken doch sehr problematische Männlichkeits- und vor allen Dingen Hierarchievorstellungen. Also tatsächlich der Held oder die Heldin ist das Außergewöhnliche, das Nicht-Alltägliche. Ja, es ist ja in der griechischen Antike deutlich geworden, es sind Halbgötter, die das eigentliche emanzipatorische Versprechen der Demokratie, nämlich auf Freiheit, auf Gleichheit, auf Handlungsoptionen und gerne auch Selbstverwirklichung für alle, dann doch konterkarieren. Ich würde dagegen sagen, Demokratie ist vor allem auch eine, also nicht nur ein Versprechen, sondern vor allem eine Aufgabe, eine unendliche Aufgabe, wie es bei einigen Autorinnen und Autoren heißt, die Kraft aller braucht und zwar auf Augenhöhe, denn es ist genau der Aushandlungsprozess, wer eigentlich in der Demokratie mitmachen darf, mitmachen sollte und das sollte nicht irgendwie den heroischen Figuren überlassen werden.
Ich höre schon, bei Ihnen kommen exzeptionelle Figuren, egal ob männlich oder weiblich, sind nicht gut weg, Herr Bröckling hat gerade gesagt, wir werden sie nicht los. Herr Bröckling, worauf, auf welche Frage ist der Held die Antwort?
Der Held ist die Antwort nicht nur auf eine Frage, sondern auf verschiedene Fragen. Es ist eine Antwort auf die Frage der personalen Zurechnung des Tuns, dessen, was auch im Politischen geschieht. Also demokratische Gesellschaften, demokratische Entscheidungsprozesse sind sehr kompliziert, für Laien oft undurchschaubar. Sie ziehen sich über lange Zeiträume hin. Man weiß am Ende gar nicht, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. Helden kürzen, Heldengeschichten. Man muss sagen, Helden gibt es nicht, außer wenn über sie erzählt wird, wenn Heldengeschichten erzählt werden. Und die Heldengeschichten sind immer Geschichten einer großen Vereinfachung. Da ist eine Person, meistens männlich, die den gordischen Knoten durchschlägt, die die Sache durchkämpft, die die Dinge zum Guten wendet. Das ist eine sehr einfache Geschichte und wir haben, viele jedenfalls, haben eine Sehnsucht nach einfachen Geschichten. Diese unendliche Aufgabe, von der Frau Martinsen gesprochen hat, die hat auch etwas Frustrierendes. Man wird ja da nicht mit fertig. Sisyphus ist der Held der radikalen Demokratie und das ist ein ziemlich unheroischer, ein ziemlich postheroischer Held.
Held ist man nicht, habe ich bei Ihnen mal sinngemäß gelesen. Man wird dazu gemacht durch andere. Ich bin mal penetrant und sage, unsere Zeit ist die nicht gerade heldenbedürftig. Gerade dadurch, dass sie eben angefeindet wird. Und ich spitze zu, brauchen wir nicht demokratische Helden, damit sie nicht undemokratischen Helden in die Finger fallen?
Wenn wir so in der Gegenwart uns umschauen, dann finden wir ja parallel und tatsächlich ist das ein komplementäres Verhältnis. Auf der einen Seite diese Wiederkehr der starken Männer, Bolsonaro, Trump, Erdogan, Putin, wie sie alle heißen, die also ein sehr traditionelles, männliches, auf Kampf, auf Gewaltnähe ausgerichtetes Bild haben, eine Selbst- und Fremdinszenierung hergeben. Also diese Typen von Heroen auf der einen Seite und auf der anderen Seite finden wir gegen Heldinnen. Meist sind es Frauen, junge Frauen, mutige Frauen, Greta Thunberg, Carola Rakete, Meg Rapinoe, die US-amerikanische Fußballspielerin, die als Gegenheldinnen gegen diese autoritären Entwicklung, gegen aktuelle Gefährdungen wie die Klimakatastrophe, gegen die Katastrophe der Migration der ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer sich zur Wehr setzen, die den Mächtigen die Stirn bieten. Und beides verweist auf das, was Sie angesprochen haben, auf die Krise der Demokratie. Das ist wunderbar, was diese mutigen jungen Frauen tun. Und man kann nur hoffen, dass die Medien, dass der öffentliche Diskurs davon Abstand nimmt, sie zu Heldinnen zu machen. Indem sie zu Heldinnen werden, werden sie genau zu diesen Gegenspielern und ihr Anliegen wird in der Medienmaschine kaputt gearbeitet, es wird personalisiert. Wenn diese Personen mal nicht mehr da sein werden oder wenn diese Personen sich anders besinnen oder wenn sie nicht mehr diese Funktion für soziale Bewegung einnehmen, dann brechen solche Bewegungen dann auch leicht zusammen, weil sie sich auf eine Person als Führung, als Repräsentantin, als Symbol, als Verkörperung, als Gesicht dieser Bewegung fokussiert haben.
Frau Martinsen, waren das nicht lauter gute Gründe für domestizierte Helden?
Ja, ich bin natürlich ganz dabei. Ich finde Greta Thunberg oder Carola Rakete auch ganz wunderbare Vorbilder und ich finde ihr Engagement, gerade auch in Konfliktsituationen oder in Grenzsituationen wie jetzt auf dem Mittelmeer. Greta Thunberg versteht jetzt die Gefahr des Klimawandels als eine so große Herausforderung, dass wir gar nicht mehr anders können als handeln. Das ist mir alles sehr sympathisch, aber ich finde es doch genauso problematisch, dann in so eine Arbeitsteilung zu verfallen. Ich wäre bereit, auch im Sinne des Streitgesprächs zumindest so weit jetzt entgegenzukommen und zu sagen, das sind sehr, sehr gute Vorbilder, die uns zeigen, worauf es eigentlich aber im Alltag auch ankommt. Das heißt, wir können nicht immer uns verausgaben und bis an unsere eigenen Grenzen der Kräfte gehen. Darum geht es nicht, sondern...
Der Held verlässt doch gerade den Alltag, dachte ich.
Ja, genau. Aber deswegen würde ich auch sagen, wir sollten Greta Thunberg oder Carola Rakete eher als Vorbilder verstehen, die uns zeigen, was wir vielleicht im Kleinen auch in ihrem Geiste dann tun können für die Demokratie, damit sie eben nicht einfach nur eine Aufgabenteilung ist zwischen professionellen Politikerinnen und Politikern, die Dinge für uns entscheiden, sondern dass es bei uns anfängt, auch schon in der Schule, im Alltag immer auch für demokratische Entscheidungen einzustehen und demokratisch zu handeln, eben nicht nur in dem institutionell definierten Bereich der Politik, das ist ja so ein Anspruch der radikalen Demokratie, sondern eben schon im Alltag anzufangen. Und da brauchen wir dann keine Halbgöttinnen, sondern da brauchen wir reale Menschen, mit denen wir uns auch wirklich auseinandersetzen können.
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sinngemäß sagen, die Demokratie ist gar nicht heldenfähig in diesem großen, aufgeblasenen Sinne, weil sie nämlich eine Gemeinschaft der Gleichberechtigten ist.
Ja, ganz genau. Und das ist natürlich, klingt jetzt erstmal nicht so schick und auch nicht so einfach. Das hat Herr Bröckling ja schon sehr, sehr richtig auch identifiziert, dass da so eine Sehnsucht da ist. Und dafür sind die Figuren auch ganz gut. Aber ich sehe darin die Gefahr, dass man sich dann auch zu sehr darauf verlässt, dass dann die Retterinnen kommen. Oder wenn es wieder ganz gefährlich wird, auch die starken, aggressiven Helden, Führungspersonen. Und da sehe ich den Umschlagpunkt doch als Gefahr, ja, dass wir uns nicht selbst in der Verantwortung sehen. Und das ist die Aufgabe der Demokratie.
Vorbilder sind ja grundsätzlich eine sehr ambivalente Sache. Natürlich können sie anspornen, etwas zu tun, genau. Können sie ermutigen. Aber Vorbilder sind immer auch Figuren, gegenüber denen man selbst klein erscheint. Jakob Burckhardt hat mal gesagt, Größe ist, was wir nicht sind.
Genau.
Also das ist nicht nur Ermutigung, sondern
es ist auch Kulturhistoriker.
Der Schweizer Kulturhistoriker Jakob Burckhardt. Also Vorbilder sind nicht nur etwas, was ermutigt, sondern auch entmutigt. Vorbilder sind auch etwas, was entlastet. Wenn die das machen, die Vorbilder, die ich da bewundere, die Heldenfiguren oder Heldinnenfiguren, dann brauche ich es nicht tun. Und ich kann es ja auch gar nicht so tun. Diese Größe, diesen Mut, diese Kraft, wie diese Person habe ich. Also eine Entlastung und auch eine Demütigung. Ich bin klein, er oder sie ist groß. Auch das gehört zu der Ambivalenz von Vorbildern. Und das sollte man nicht wegreden, wenn man das Loblied des demokratischen Helden oder der demokratischen Heldin singt.
In Ihrem Sonderforschungsbereich, den wir hier nicht unterschlagen wollen, Herr Bröckling, da ist unter anderem, glaube ich, auch zum Ausdruck gekommen, dass Helden immer ein bisschen über ihre Verhältnisse leben und auch ein Stück weit auch immer ein Rest religiös-kultisches drinsteckt. Ne? Haben Sie gerade so ein bisschen beschrieben.
Ja, man kann es an dem ganz wichtigen Thema des Opfers, der Opferbereitschaft machen. Zu Heldengeschichten gehört immer, dass der Held sich in Gefahr begibt, dass der Held sein Leben opfert oder zumindest bereit ist, es zu opfern.
Dafür gibt es in der Demokratie aber gute Gründe.
Sie hatten nach dem religiösen Kontext gefragt. Das ist natürlich auch eine säkulare Form, die die Christusfigur wiederbelebt. Also in jeder Heldenfigur liegt, wie verdünnt auch immer, diese Anforderung, es dem sich selbst opfernden Christus nachzutun, der dann gewissermaßen als Urheld erscheint. Und auch da sehe ich eine sehr problematische Seite von Heldengeschichten. Das sind ja Geschichten, die affizieren, die uns bewegen wollen und die uns auch begeistern können. Ich glaube, die Attraktivität von Helden, von Heldengeschichten liegt gerade darin, dass diese Geschichten etwas sehr Faszinierendes haben. Deshalb ist die Kinder- und Jugendliteratur voll davon. Deshalb sind die Blockbuster Filme voll von Heldenfiguren.
Entschuldigung, sind das nicht genau dann Angebote auch zur Flucht vor der Realität? Also wenn wir gerade beim Religiösen sind, da würde ich natürlich mit Marx sofort kontern und sagen, ja, also Religion, das ist Opium des Volkes. Also und zwar nicht von oben nach unten, sondern wer sich dem selbst dann auch freiwillig ergibt, das ist problematisch. Ich will jetzt gar nicht belehrend wirken, aber ich würde immer dagegen halten, einer gleichberechtigten Gesellschaft, wenn wir das irgendwie ernst nehmen und auch die Gefahr, dass diese gleichberechtigte Gesellschaft sich auch selbst wieder abschaffen könnte. Mhm. Wenn wir das ernst nehmen, dann können wir nicht auf große Figuren vertrauen. Also wir können uns inspirieren lassen und ich finde es auch, wenn die Verhältnisse noch nicht wirklich gleichberechtigt sind, dann braucht es sie auch. Das haben wir, glaube ich, vorhin auch schon hier festgestellt. Vorkämpferinnen, die sind immer dann gefragt, wenn die Demokratie sich noch nicht richtig eingestellt hat und vielleicht, das ist ja auch eine ganz große Kritik an der gegenwärtigen Krise, müssen wir auch anerkennen, wir haben diese Form von einer echten, wie auch immer, emanzipierten Demokratie noch gar nicht erreicht. Auch nicht wir hier in den westlichen liberalen, rechtsstaatlichen Demokratien, dann mag es sein, dass wir so für die Übergangsphase, sage ich jetzt mal polemisch, dass wir dann auch noch ein paar große Figuren, vor denen wir uns vielleicht klein fühlen, die uns aber eben auch inspirieren, benötigen. Aber wenn wir wirklich demokratisch miteinander umgehen wollen, in allen Lebenslagen, dann können wir uns eigentlich keine Situation wünschen, in der wir uns klein und nicht so großartig fühlen.
Ganz einverstanden. Das meinte ich ja gerade damit, dass Helden Problemanzeiger. Sie sind auch Problemanzeiger für eine noch nicht demokratische oder demokratisierte Gesellschaft. Um nochmal kurz auf das Opfer zurückzukommen. Heldengeschichten erzählen eben auch immer von opferbereiten Menschen. Diese Geschichten haben ja eine Wirkung und sie sollen eine Wirkung haben. Und sie haben nicht nur, das haben Sie gesagt, von oben nach unten, sondern sie entsprechen auch einem Bedürfnis. Und Heldengeschichten sollen andere und halten andere dazu an, selbst Opfer zu erbringen. Das finde ich etwas auch in moralischer Hinsicht höchst Problematisches, wenn jemand sich in Gefahr begibt, freiwillig. Ist das eine Sache, vor der ich große Achtung, großen Respekt haben kann. Es ist etwas anderes, ob ich Geschichten verbreite, Geschichten im Umlauf bringe, die andere auffordern zum Opfer. Also das Beispiel des militärischen Heldentums und die ganzen militärischen Heldengeschichten sind voll davon, dass man die Soldaten dazu bringt oder die Soldatinnen inzwischen auch ins Feld zu ziehen und ihren Kopf hinzuhalten. Nebenbei auch dazu bringt, andere umzubringen.
Ich glaub, das ist das Problem von Helden. Das ist unstrittig, was autoritäre Regime oder was imperiale Regime
angeht. Auch demokratische Armeen müssen ihre Soldaten dazu bringen, ihren Kopf hinzuhalten. Und die haben es vielleicht noch viel schwerer, das zu tun.
Versuchen wir es doch mal etwas konkreter zu machen. Sind Personen wie Heinz Buschkowski, der ehemalige Stadtbürgermeister von Neukölln, oder Markus Niert, der parteilose Ex-Bürgermeister von Tröglitz in Sachsen-Anhalt, der nach Morddrohungen, Beschimpfungen und was ihm alles anderes noch zugefallen ist, nicht auch ein Stück weit demokratische, notwendige Helden in unserer Gegenwart?
Sie beide zeigen ja an, dass Missstände bestehen. Also das eine ist, wie mit Integration in unserer Gesellschaft umgegangen wird, wobei ich jetzt nicht unbedingt die Thesen von Herrn Buschkowski teile, aber also darüber müssen wir hier vielleicht auch nicht im Detail sprechen, aber dass wir sozioökonomische, kulturelle und ganz viele Probleme auch noch in einer Demokratie, die formale Rechte bereithält, haben und dass wir sie gerade auch im Alltag haben, das bestreiten wir ja nicht. Und wenn jemand dann vielleicht, weil die Leute insgesamt, Politikerinnen, aber auch die Zivilbevölkerung so ein bisschen träge und schläfrig geworden sind, dann auf den Putz haut, das ist sicherlich ein Belebungsmoment. Trotzdem würde ich mich dagegen verwehren, jetzt Herrn Buschkowski zum Helden zu erklären. Anders ist es, wenn jemand tatsächlich mit lebensbedrohlichen Dingen konfrontiert wird. Dann muss man sich ja auch als Individuum, da ging es ja auch um den Schutz der Familie, wenn dann jemand sagt, ich verlasse jetzt den Raum des Politischen, weil hier etwas so schief läuft, dass ich noch nicht mehr geschützt bin, dann ist das schon ein sehr spezieller Fall. Aber er verweist natürlich wieder auf einen strukturellen Zusammenhang. Eventuell ist gerade auch dort in der Region demokratisches Verhalten noch nicht
die Norm. Also das klingt ja prima, Frau Martinsen, aber ich glaube, da ist ein Problem. Sie denken das so schön demokratisch und möchten das verflüssigen. Wir kennen aus der Familie die Situation, Hierarchien beschleunigen Entscheidungen. Sehr salopp gesagt, Mama ist der Boss, dann wird einfach mal gehorcht, sonst kommt man nicht voran und ist den ganzen Tag nur am Diskutieren. Ist, wenn er Held ein Problemanzeiger ist, wie Herr Bröckling gesagt hat, der nicht auch ein Zeitphänomen, dass wir mit gewisse Probleme einfach nicht lösen, indem wir sie endlos diskutieren, sondern sie irgendwann entschieden werden müssen. Herr Bröckling?
Gelöst werden sie dann meist auch nicht, wenn sie gerade von heroischen Figuren entschieden werden. Denn solche Logiken haben einen hohen Preis. Es gibt sicher Situationen in krisenhaften Momenten, wo nicht unendlich diskutiert werden kann, wo Entscheidungen getroffen werden. Die werden dann auch getroffen. In der Regel, ob sie gut getroffen werden, ist dann eine andere Sache. Manchmal werden sie auch gut getroffen. Das muss man aber dann noch nicht, oder die Personen, die in solchen Situationen Entscheidungen treffen, muss man nicht als Helden und Heldinnen bezeichnen. Was ja auffällt, das finde ich ganz signifikant, dass die Personen, wo wir uns vielleicht einig sind, dass die etwas sehr Bewundernswertes, sehr Vorbildhaftes, was uns großen Respekt abverlangt, getan haben, sind ja zuallermeist Personen, die sich selbst nie als Helden bezeichnen oder Heldinnen bezeichnen würden, die das auch möglichst fern von sich halten versuchen, die diese Zuschreibung immer ablehnen. Die haben doch gesagt, ich habe nur das getan, was mein Job war, oder ich habe nur das getan, was doch eigentlich jeder an dieser Stelle tut oder tun sollte. Also die Person, gerade die Personen, die häufig als Helden gefeiert werden, als Tugendhelden, als moralische, als Zivilcourage-Helden gefeiert oder Heldinnen gefeiert werden, sind die, die am wenigsten Helden sein wollen. Das sollte uns vielleicht zum Denken geben.
Ja, und
Frau Martinsen, bitte.
Weil Sie ja die Entscheidung angesprochen haben. Und jetzt, das ist ja immer so ein sehr schlagkräftiges Argument zu sagen, ach, dieses ewige Gelabere, daraus wird doch nichts. Und dann sind alle hinterher nur ermüdet und geben höchstens noch klein bei. Ja, dann ist das aber eine falsche.
Das habe ich ja bei Ihnen gelernt, dass Demokratie Konflikte kleinteilig durcharbeitet. Aber da braucht man einfach bestimmt zu lange manchmal für. Ne?
Ja, das stimmt. Also ich wäre jetzt auch die Letzte, die sagen würde, wir sollen auf keinen Fall Entscheidungen herbeiführen, sondern immer weiter streiten. Das muss auch mal, gerade wenn es um Policies geht, da müssen auch mal dann tatsächlich Entscheidungen getroffen werden. Die müssen ja nicht für ewig sein. Ja, es gibt dann vielleicht wieder einen Konflikt. Da lassen sich ja Verfahren bestimmen. Nur geht es eben darum, dass nicht von vornherein feststeht, dass, also weil Sie die Familie angesprochen haben, irgendwann in der Jugend ändert sich das ja zum Glück, aber bis dahin ist es ja schon eine sehr hierarchische Veranstaltung. Da würde ich sagen, passt das Bild der Familie eben nicht auf die Demokratie. Das ist das Unangenehme. Das können wir der Demokratie auch nicht wegnehmen. Die Demokratie wird sich nicht in ein Paradies auflösen. Aber, und dann ist es eben auch so merkwürdig, warum Leute sich dann nach dem Gegenteil der Demokratie sehnen. Ja, weil sie dann, das kann man immerhin noch für die Demokratie in Anspruch nehmen. Sie ermöglicht aber prinzipiell prinzipiell die Mitgestaltung. Und das ist ja in hierarchischen Gefügen eben per se nicht gegeben. Es sei denn, man wendet dann auch Gewalt an und versucht, die Strukturen aufzusprengen. Aber das ist ja genau das Versprechen der Demokratie, selbst wenn es vielleicht ein bisschen langweilig, langwierig und auch sehr, sehr anstrengend ist und man sehr viel auch aushalten muss, gerade wenn alle ihre Meinung äußern dürfen, dann wird auch viel erzählt, was vielleicht nicht so angenehm ist. Nur, man kann immer nur darauf verweisen, anders wäre es eine vorgegebene hierarchische Ordnung. Und das ist dann nicht mehr demokratisch.
In den Augen von Beobachtern, sagen wir mal amerikanischen, wäre Edward Snowden ein Landesverräter. In den Augen von Kontinentaleuropäern ist er ein Held, Herr Bröckling, oder?
Der Held ist im Auge des Betrachters. Heldentum ist eine Art von sozialer Beziehung. Also es braucht ein Publikum, das eine Person zum Helden oder zur Heldin kürt. Und das hängt dann natürlich am jeweiligen Werte-, Normensystem, an der entsprechenden kulturellen Vorstellung, was als Werte, welche Werte hochgehalten werden, welche Werte heldenfähig sind und welche, was eben nicht als Wert gilt, sondern als Verbrechen, als Normbruch und wo man dann eben nicht vom Helden, sondern vom Schurken spricht. Beide, der Held und der Schurke, sind außergewöhnlich. Beide bringen sich möglicherweise in Gefahr. Beide sind häufig gewaltaffin. Aber die moralische, die normative Wertung steht sich diametral entgegen.
Frau Martinsen, ich versuche Sie ein letztes Mal mit Ihren eigenen Waffen zu schlagen. Die britischen Suffragetten, die Mütter des Grundgesetzes, die Vormärzliteraten und Literatinnen, sind das nicht Helden auf dem Weg der Demokratie?
Ja, also da rennen Sie natürlich bei mir offene Türen ein, aber Sie schlagen mich jetzt auch nicht, wenn ich das mal etwas selbstbewusst jetzt anmerken darf, sondern Sie bestätigen ja das, wofür die radikale Demokratie steht, nämlich, dass Dinge, wenn sie noch nicht wirklich demokratisch sind, also Strukturen, Gesetze, auch Geschlechterordnungen zum Beispiel, dass dann der Kampf auch wichtig ist. Und ich würde ja aber
dann
sogar...
Dann braucht es doch herausgehobene Personen,
ja,
und Positionen.
Immer dann, wenn es darum geht, überhaupt erst die Demokratie zu erkämpfen. Meine These ist ja, dass wenn wir wirklich dann mal demokratisch miteinander umgehen wollen, dass wir sie dann nicht mehr brauchen. Aber ich wäre durchaus bereit, genau das, was jetzt auch, wenn wir über Snowden oder wen auch immer sprechen, ziviler Ungehorsam ist so eine Sache. Das hat auch Hannah Arendt ja versucht, die Überlegung anzustellen, ob man nicht zivilen Ungehorsam auch in die liberalen rechtsstaatlichen Demokratien irgendwie institutionell einbauen sollte, dass irgendwie immer so ein Rest Heroismus meinetwegen bestehen bleibt für die Fälle, wo man merkt, ah, jetzt geht das zu sehr in den normalen Betrieb, jetzt machen sich die Leute keine Gedanken mehr, sie gehen auch zu sehr von der Selbstverständlichkeit der Demokratie aus, dass man dann mal wieder ein bisschen genauer guckt, wie funktionieren eigentlich unsere Institutionen, was macht eigentlich der Verfassungsschutz oder die Polizei oder die Gerichte, und dann kann es sein, dass man tatsächlich auch mal gegen die Gesetze handeln muss und man kann das dann heldenhaft nennen oder einfach die Notwendigkeit, um Demokratien auch am Leben zu halten.
Mit Blick auf die Uhr möchte ich Herrn Bröckling mal bitten zu überlegen, ob er den Positionen der radikalen Demokratieauffassung, in der offenbar klassische Helden nicht mehr vorkommen von Frau Martinsen, ob er der Position was abgewinnen kann.
Ja, Frau Martinsen hat mehrfach jetzt gesagt, ja, wenn wir irgendwann einmal in einer wirklichen Demokratie leben, dann brauchen wir vielleicht keine Helden mehr. Gleichzeitig hat sie gesagt, dass das die radikale Demokratie eine unendliche Aufgabe ist, dass es kein Zustand ist, der irgendwann erreicht werden ist, sondern etwas, was permanenten, dauerhaften, immer neue Bemühen und immer neue auch Kämpfe braucht. Und in diesem Sinne es auch weiter so etwas wie einen Heldenhunger geben wird, weil es Demokratiedefizite, weil es krisenhafte Zustände des Demokratischen gibt. Und insofern werden wir, um es nochmal zu sagen, die Helden vermutlich nicht loswerden, aber wir brauchen sie nicht zu feiern. Aber es ist spannend, es ist wichtig, sie anzuschauen, weil sie uns zeigen, weil sie ein Index dessen sind, was die jeweiligen gesellschaftlichen Zustände den Menschen abverlangen, welche Opfer sie zu ihnen zum Beispiel zu muten. Deshalb sind Helden ein wichtiges, ein spannendes Thema, nicht nur für die Forschung. Sie zeigen uns an, was problematisch an unserer Gesellschaft ist. Und genau das meinte ja auch Brecht mit dem eben schon gehörten Zitat.
Also er kann sie gut als Forschungsgegenstand gebrauchen, offenbar. Frau Martinsen, haben Sie der Position von Herrn Bröckling was abgewonnen?
Ja, ich bin durchaus, das hatte ich auch schon ja verschiedentlich angedeutet, also ich bin durchaus bereit anzuerkennen, dass man außergewöhnliches Verhalten auch im Dienste einer befreiteren Gesellschaft durchaus auch als solches bezeichnen können sollte. Allerdings bleibt doch meine letzte Hoffnung, dass wir mehr erkennen, wie handlungsmächtig wir selbst sind, ohne eine große, großartige Halbgöttinnenfigur sein zu müssen.
Ganz einverstanden.
sagte Franziska Martinsen. Sie ist Politikwissenschaftlerin und lehrt in Hannover und ist Fellow am Kolleg in Bonn für Recht als Kultur. Und bei uns war auch Ulrich Bröckling, Professor für Soziologie in Freiburg. Die leitende Frage dieser Streitkultur lautete: Braucht die Demokratie Helden? Ich danke sehr meinen Gästen, Frau Franziska Martinsen und Ulrich Bröckling. Und durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler.